Der russische Präsident Putin verspricht seiner Bevölkerung neue Eisenbahnstrecken, Brücken und Häfen. Das Kapital für seine Konjunkturprojekte ist vorhanden, wegen der Corona-Krise fehlen aber günstige Arbeitskräfte. Die Sowjetunion liefert vielleicht die Lösung. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple, Spotify oder überall sonst, wo Sie gerne Podcasts hören. Lassen Sie uns auch Bewertungen und Kommentare da. Es ist Dienstag, der 8. Juni. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. Die Corona-Krise, Wirtschaftssanktionen, schwankende Ölpreise. Die russische Wirtschaft muss derzeit viele Schwierigkeiten meistern. Aber mehrere Minister aus dem Kabinett von Präsident Wladimir Putin und der Chef der russischen Eisenbahn haben eine bescheidene Idee, wie ihr geholfen werden kann. Bringt den Gulag zurück. So formuliert es das Nachrichtenportal The Bell, für das russische Exiljournalisten verantwortlich sind.
Es gibt ja so eine generelle Resowjetisierung unter Putin in den letzten Jahren. Viele sowjetische Traditionen wurden wiederbelebt. In den Massenmedien wird ein sehr positives Bild auch von Stalin und der Sowjetunion gezeichnet. Das hängt auch damit zusammen, dass sozusagen die jetzige Generation, das wäre so meine These, Putin und sein engerer Zirkel um ihn, in den Brezhnev-Jahren der späten Sowjetunion sozialisiert wurden, sozusagen aufgewachsen sind und das auch immer noch sehr stark tragen.
Der Gulag, das war millionenfache Zwangsarbeit in Lagern, Kolonien und Spezialgefängnissen in der Sowjetunion unter Josef Stalin. Jan-Klaas Behrens glaubt aber nicht, dass es im Kreml tatsächlich Pläne gibt, dieses Wahrzeichen der kommunistischen Diktatur in Russland wieder aufzubauen. Der Historiker leitet am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung das Projekt Legacy of Communism und sieht in solchen Ideen eher eine gewisse Romantisierung der alten Heimat, die den Krieg gegen Hitler-Deutschland gewonnen hat, in der alles angeblich etwas fairer und gerechter war. Auch wenn der Gulag vielen Menschen das Leben gekostet hat.
Der Gulag ist älter als der Kommunismus eigentlich sogar. Natürlich nicht der Begriff, aber wenn man sich das genau anschaut, dann sehen wir, dass diese Art und Weise der Straflager, der Verschickung nach Sibirien oder in den hohen Norden, in andere Teile Russlands natürlich bereits im Zarenreich existierte. Was wir unter Gulag verstehen, ist dann ja eher ein System auch millionenfacher Zwangsarbeit, wie es unter Stalin etabliert wurde und die Hochzeit hatte so ungefähr zwischen 1928 und 1956.
Etwa 20 Millionen Menschen hat die UdSSR damals gezwungen, Hochhäuser, Kanäle oder Staudämme zu bauen. Mehr als 2 Millionen von ihnen sind dabei gestorben. Jan-Klaas Behrens spricht von einem der größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts, auch für die Überlebenden.
Die Spätfolgen sozusagen so eines Aufenthalts nach der Entlassung, die können wir uns natürlich auch vorstellen. Die Menschen waren natürlich schon für ihr Leben gezeichnet, wenn sie viele Jahre im Gulag verbracht hatten und unter Stalin waren die normalen Strafen ja der berühmte entweder der 10er oder der 25er, also 10 Jahre oder 25 Jahre. Das heißt, es handelt sich ja um richtig lange Perioden, die da zugebracht wurden.
Die Menschen, die in den Gulag mussten, hatten ganz unterschiedliche Lebensläufe. Viele gehörten zur Elite des Zarenreichs, die nach der Oktoberrevolution 1917 von den kommunistischen Bolschewiki entmachtet wurde. Es waren Offiziere, Adlige und das Bürgertum. Bald kamen auch politische Gegner der Kommunisten dazu, sagt Jan-Klaas Behrens. Es sind aber auch ganz gewöhnliche Kriminelle in den Gulag geschickt worden. Mörder, Diebe und kleine Betrüger. Die standen in der Hackordnung der Lager ganz oben und haben sie zusammen mit den Wachmannschaften organisiert und kontrolliert. Es gab aber auch Zwangsarbeiter, die hatten gar nichts verbrochen, sondern waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Denn wenn der Staat für seine Bauprojekte auf sie angewiesen ist, dann müssen die Sicherheitsorgane immer neue Häftlinge heranschaffen.
Das war 1937 beispielsweise so im sogenannten großen Terror. Da gab es auch Befehle, in denen einfach stand, es sind in einem bestimmten Gebiet 10.000 oder 100.000 Leute zu verhaften. Und es lag dann an den jeweiligen örtlichen NKWD-Organen, diese Leute auszusuchen. Das sind dann sozusagen Momente, wo einfach auch willkürlich verhaftet wurde. Es gibt dann ja auch diese sehr rigorosen Gesetze der Stalinzeit, also dass Leute, die nur 10 Minuten zu spät zur Arbeit kamen, dafür Freiheitsstrafen bekommen haben. Es gab dann die Todesstrafe ab 12 Jahren, sozusagen in den 30er Jahren. Also das muss man sich ja schon als ein System vorstellen, was sozusagen mit sehr rigorosen Strafen gearbeitet hat, aber eben auch sehr stark auf Angst und Willkür aufgebaut war.
Willkür und Todesstrafen für 12-Jährige soll es im neuen Zwangsarbeitssystem nicht geben. Es geht nur darum, das Infrastrukturprogramm von Präsident Putin umsetzen zu können. Der will mit dem Geld aus dem prall gefüllten Staatsfonds neue Hochgeschwindigkeitsstrecken bauen, Brücken und Häfen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die steinreichen Oligarchen hat er deswegen schon öffentlich ermahnt, dass der Zeitpunkt für Investitionen in Russland jetzt gekommen ist. Es fehlen aber noch die Bauarbeiter. Während der Corona-Pandemie hat Russland nämlich wie viele andere Staaten auch seine Grenzen geschlossen. Tausende Arbeitsmigranten, vor allem aus Zentralasien, sind deshalb in ihre Heimat zurückgekehrt. Nun fehlen etwa 600.000 Spezialisten, die auf dem Bau schuften können. Das gefährde den Post-Corona-Boom, hat Bauminister Irek Faschulin im April gewarnt und sich deshalb dafür ausgesprochen, die fehlenden Fachkräfte mithilfe von 188.000 Häftlingen zu ersetzen. Der russische Justizminister unterstützt das auch, genauso ein Vizeministerpräsident von Russland, der Chef der russischen Eisenbahn und auch der Chef des russischen Strafvollzugs. Es handelt sich nicht um die Wiedereinführung des Gulag, das betonen sie ausdrücklich. Die Häftlinge sollen wie alle anderen 8.000, die ihre Strafe schon jetzt im Arbeitslager verbüßen, unter ihnen auch Putin-Gegner Alexei Nawalny, eine anständige Bezahlung erhalten, neue Fertigkeiten erlernen und beweisen können, dass sie resozialisiert sind. Das erste Projekt hat die Arbeitsgruppe auch schon gefunden. Ende Mai wurden 600 Häftlinge in den fernen Osten von Russland geschickt, um die Baikal-Amur-Magistrale zu warten. Eine passende Aufgabe, denn die 4000 Kilometer lange Eisenbahnstrecke wurde von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen gebaut. Es ist aber auch eine gewagte Aufgabe, meint Russland-Experte Behrens. Denn die Zwangsarbeiter wissen ja gar nicht, was sie da tun.
Die Frage ist ja so nur sozusagen, in welchem Umfang will man das ernsthaft betreiben und für was für Projekte. Das funktioniert ja auch in unserer modernen globalen Welt weit weniger als sozusagen zu Stalins Zeiten, als es darum ging, Kanäle zu graben oder Staudämme zu bauen. Das macht ja keiner ernsthaft mehr. Und da sozusagen solche Zwangsarbeiter meistens eben wenig motiviert sind und wenig qualifiziert sind, ist das eigentlich sozusagen ökonomisch, sehe ich nicht, welche russischen Projekte damit verwirklicht werden sollten.
Bringt Russland den Gulag zurück? Und wenn ja, warum? Wir wissen es nicht. Jan-Klaas Behrens glaubt, dass es sich um ein Schreckgespenst handeln könnte, um die Bevölkerung ruhig zu stellen. Denn die wartet seit Jahren vergebens auf den wirtschaftlichen Aufschwung. Noch aber scheint das Projekt die Menschen begeistern zu können. In einer Umfrage waren nämlich 7 von 10 Befragten dafür, Zwangsarbeit im großen Stil wieder einzuführen. Resowjetisierung kommt im Russland von Wladimir Putin an. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Herrmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.